So, meine Damen und Herren, darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Wir hätten heute die Chance, auch was anderes zu tun, als vorzulesen. Offensichtlich kann uns jemand musikalisch erfreuen. Könnte, wenn das vorgesehen wäre im universitären Umfeld. Ja, zunächst als kleiner Review zur letzten Stunde. Sie können sich erinnern, Kontrolle war ein Thema. Kontrolle neigt dazu, in komplexen Systemen mehr Kontrolle notwendig zu machen. Das ist eine eher lästige Eigenschaft von komplexen Systemen, die auf der anderen Seite unter Umständen eben auch dafür verantwortlich ist, dass so komplexe Systeme, wie wir sie um uns herum finden und wo wir selbst vielleicht auch betroffen sind, dass solche komplexen Systeme überhaupt entstehen können. Also die Evolution hat genau dadurch, dass sie immer wieder ein Verhältnis geschaffen hat, in dem Zusammenhänge zumindest temporär lange genug in eine bestimmte stabile Ordnung gebracht werden konnten, Voraussetzungen geschaffen, dass darauf aufbauend, also auf diesen Ordnungen aufbauend, neue Ordnungen gefunden wurden, die ihrerseits wieder eben sowas wie stabile Gleichgewichte, temporäre stabile Gleichgewichte gebildet haben, die ihrerseits wieder durch entsprechende Kontrollmechanismen dafür gesorgt haben und so weiter, dass eben so hochkomplexe Dinge entstehen können, wie wir es heute in unserer Welt vorfinden. Also dieses Verhältnis aus unserer Sicht, ideale Verhältnis, ausgewogene Verhältnis von Variation und Kontrolle ist gleichsam auch dafür verantwortlich zu machen, dass es uns überhaupt gibt in der Form, wie wir das wahrnehmen. Also da ist ein interessanter Aspekt im Spiel, der dann ganz besonders natürlich auch jetzt die das gerade aktuelle Thema von uns betrifft, nämlich die Frage, wie denn Kooperation überhaupt zustande kommt. Kooperation, das haben wir schon gesprochen, ich wiederhole, ist ein höchst unwahrscheinliches Phänomen, das in einer gewissen Art und Weise stabilisiert werden soll, und zwar retrospektiv betrachtet, sozusagen aus unserer Sicht heraus, die wir mit Kooperation bereits hinlänglich vertraut sind, stellen wir es als ganz passablen Operationsmodus fest, den wir auch weiterhin beizubehalten gedenken. Also insofern sollen im Hinblick auf unsere Erwartungshaltung, unsere spezifische menschliche Erwartungshaltung, die Natur kennt kein solches Sollen, oder zumindest soweit wir wissen, kennt sie kein solches Sollen. So, jetzt habe ich mich um den Faden gebracht. Die Kooperation. Genau. Die Kooperation, um überhaupt als solche wirksam zu werden, um als solche zur Erwartungshaltung überhaupt zu werden, bedarf einer zumindest temporären Stabilisierung. Das heißt, diejenigen Vorteile, die sie bietet, müssen über eine gewisse Zeit hinweg Vorteile bieten, damit halbwegs stabil mit dieser Sache gerechnet werden kann und von daher dann eine Basis bereitgestellt wird, um weitere Ordnungen aufzubauen. Ordnungen, die dann eben soziale Belange betreffen, normative Gegebenheiten, wie wir sie in unserer Gesellschaft zum Beispiel vorfinden. Also auch da dieses Wechselverhältnis von Variabilität oder Varianz auch, also sozusagen das Aufweisen von Unregelmäßigkeiten in einem Prozess, in dem Fall jetzt die Unregelmäßigkeit, dass nicht eben per se mit Kooperation gerechnet werden kann, hin zu einer Kontrolle, die dafür sorgt, dass diese Unregelmäßigkeiten minimiert werden, niemals ganz ausgeschalten werden, das ist ein wichtiger Punkt, oder bei sehr simplen Zusammenhängen kann man vielleicht bis zu einem gewissen Grad abstrahieren und sagen, ja, Regelmäßigkeiten werden ganz ausgeschalten, aber in sozialen Systemen dürfte klar sein, dass eine hundertprozentige, zum Beispiel Kooperation kaum jemals gegeben sein wird. Aber die Wahrscheinlichkeit für Kooperation bzw. die Unwahrscheinlichkeit des Gegenteils muss doch so weit gedrückt werden, dass Kooperation Bestand hat, dass sie stabil ist. Zumindest lange genug, um ihrerseits neue Ordnungsmöglichkeiten zu generieren. Das ist der Hintergedanke dieser Geschichte. Und wir haben das letzte Mal eben davon gesprochen, dass Bestrafung in diesen einfachen Settings, wie sie eben spieltheoretisch diskutiert werden, ein durchaus legitimes Mittel ist, um Kooperation sicherzustellen. Also Bestrafung, das liegt auf der Hand, dürfte doch auch in unserer Geschichte recht wirksam dafür gesorgt haben, die Menschen zur Kooperation zu bringen. Überhaupt drastische Bestrafungen, denken Sie an Todesstrafe und vieles mehr, nicht? Die Bestrafung kostet aber etwas und fällt damit eben unter den Bereich der Kontrolle, der als solcher Aufwände verursacht. Jetzt ist ganz interessant, in menschlichen Settings experimentell festzustellen, zu versuchen, wann denn bestraft wird, beziehungsweise wann die Kosten einer Bestrafung in Kauf genommen werden, um eben sowas wie Kooperation sicherzustellen. Und diesbezüglich, ich habe da bereits davon gesprochen, sind ein paar Österreicher vor ein paar Jahren hervorgetreten und haben eine ganze Reihe von Experimenten unternommen, Experimenten, die mit Studierenden übrigens durchgeführt wurden, auch hier in Wien oder sogar ursprünglich hier in Wien. Eine Sache, die ich leider nicht wiederholen kann, die aber für Sie interessant sein könnte, vielleicht stoßen Sie ja irgendwann einmal auf solche Experimente, so sie noch durchgeführt werden, das Geld, das da im Spiel ist, durften die Studierenden auch wirklich behalten. Also was da gewonnen werden konnte bei diesen Spielen, musste, um die Effektivität dieser Experimente sicherzustellen, musste auch tatsächlich ausbezahlt werden. Es ist klar, dass sich Menschen in der Regel nur dann wirklich so verhalten, wie sie sich eben verhalten, wenn es um tatsächliche Gewinne geht und nicht um, weiß nicht, stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten 40 Euro gewinnen und ähnliche Settings. Also die 40 Euro müssten wirklich im Raum, also müssten wirklich geboten werden und das kann ich mir leider nicht leisten, aber man kann entsprechende Anträge stellen, um eben dieses Spielgeld zu bekommen. Und dann solche Experimente durchführen. Ein Experiment, das die Eigenart des menschlichen Bestrafen, der Neigung des Menschen zu bestrafen beleuchtet, wurde als unter dem Stichwort altruistische Bestrafung durchgeführt und hat wie folgt gelautet. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich dachte kurz, ich kann Ihnen helfen bei Ihrer Suche, aber ich kann es doch nicht. Ganz hinten, wenn Sie bis dorthin vordringen können. Ja, das Setting war folgendes. Zwei Gruppen wurden gebildet von Studierenden, die in Vierergruppen mehrmals miteinander dieses Gemeinwohlspiel spielen sollten. Und zwar so, also die Studentengruppe war hinreichend groß, dass mit einem gewissen Verfahren dafür gesorgt wurde, dass niemals zwei Studierende wiederholt in einer Gruppe miteinander zu tun bekommen. Das heißt, es wurden, ich glaube, 240 Studierende genommen, die dann in einem bestimmten Reihumverfahren so weiter gewechselt wurden, dass sichergestellt war, dass niemals zwei Studierende wiederholt aufeinandertreffen. Also dass sozusagen keine Erfahrungen über das Verhalten eines bestimmten Studierenden gemacht werden konnten. Es dürfte klar sein, also nur um das Gegenbeispiel zu skizzieren, dass wenn Sie, ich weiß nicht, so ein Gemeinwohlspiel mehrmals durchführen und es zeigt sich, dass ein Spieler sehr schnell dazu neigt, zu betrügen, dass der natürlich sofort memoriert wird, also dass Sie sofort sich merken, aha, das ist der Betrüger. Und wenn Sie wiederholt auf den treffen, werden Sie Ihr eigenes Verhalten diesbezüglich ausrichten, ob dieser Betrüger im Setting dabei ist oder eben nicht. Also Sie werden unter Umständen anders spielen, wenn Sie mit jemandem schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Um das zu verhindern, wurde eben dafür gesorgt, dass die Studierenden niemals zweimal miteinander konfrontiert wurden. Sie können sich hoffentlich an das an die Spielregeln selbst erinnern. Also eine gewisse Summe kann investiert werden, wird vom Spielleiter verdoppelt durch die vier Spieler, die da dabei sind. Also die Zahl wird durch vier geteilt und dann alle gleichmäßig ausgeschüttet. Wer alles investiert hat, bekommt einen entsprechenden Teil. Wer einen Teil investiert hat seiner Summe, bekommt das, was alle bekommen, hat aber noch zusätzlich das, was er eben nicht investiert hat und fährt damit besser, als wenn er alles investiert hätte. Also das ist sozusagen die Krux dieses Spiels. Wie gesagt, die Studierenden wurden in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat ganz normal das Gemeinwohlspiel wiederholt und die andere hat bestrafen dürfen. Und zwar so, dass sie, wenn sie gleichsam der Meinung war, ein Spieler hat sich schlecht benommen, hat schlecht investiert, denjenigen mit 3 Strafpunkten belegen konnten. Das heißt, es wurde aus seinem Gewinn, wurden einfach 3 Euro oder was auch immer, Dollar, abgezogen. Derjenige, der sich für diese Strafe ausgesprochen hat, hat aber seinerseits ebenfalls einen Euro bezahlen müssen. Also das heißt, die Bestrafung hat Kosten verursacht für denjenigen, der sie ausgesprochen hat. Kann sich jemand vorstellen, wie es ausgegangen ist? Oder beziehungsweise was das Um und Auf dieses Settings ist, ganz simpel. Also es wurde gestraft jedenfalls. Und das obwohl, das ist der springende Punkt, obwohl jetzt individuell eigentlich was der Fall war. Also stellen Sie sich das mal vor. Sie sprechen eine Strafe aus für einen Mitspieler oder Mitspielerin, aber, und das ist der Punkt,
ich profitiere gar nicht mehr davon.
Ganz richtig.
Deswegen meine ich, dass ich dann immer weniger das mache. Ne? Wenn ich merke,
naja, die Strafen sind nicht wirklich zurück, sie sind ja mit anderen Spielern konfrontiert worden, die Strafen sind nicht wirklich zurückgegangen, aber ich selbst habe vom Aussprechen einer Sprache nie was gehabt, weil ich mit dem Spieler, den ich bestraft habe, nie wieder zu tun bekommen habe. Das war das Setting. Also es war garantiert, dass ich nicht mehr mit dem irgendwann mal zusammenspiele. Das heißt, meine Strafaktion hat nur für die Gemeinschaft Sinn gehabt, hat aber für mich selbst Kosten verursacht. Sie haben da sowas wie ein Second-Order-Gemeinwohlspiel in dieser Geschichte versteckt. Nicht? Auch die Bestrafung ist etwas, was individuell Kosten verursacht und nur über den Umweg, wenn alle damit gleichsam dann profitieren, eine Wirkung zeigt. Ja? Zunächst einmal muss ich nur zahlen dafür. Erst wenn ich sozusagen in den Genuss komme, weil auch andere bestrafen und ihrerseits individuell zahlen müssen dafür, dass dadurch das Investitionsniveau steigt insgesamt in den Spielen, weil es sich herumspricht, hallo, hier wird bestraft, dann habe ich auch was davon. Also Sie müssen mit dieser Bestrafung zunächst einmal, ohne auf Ihren eigenen Vorteil zu achten, investieren, um dann in the long run unter Umständen etwas davon zu haben.
Warum bekommen Sie dann von vornherein Geld? Also das ist ja, das echte Gemeinwohl ist ja ein genauer konträrer Realität, ja. Dass man zuerst einmal einzahlt und dann man selbst arbeitet mit Geld. Weil so ist es für Sie okay, ein Bonus von 10 Euro, den Sie ja nicht hätten. Mit dem geht man anders um, als wenn man sich 10 Euro erarbeiten muss.
Stimmt natürlich.
Also geht man viel lockerer.
Ja, das stimmt natürlich. Ne? Aber es ist trotzdem sozusagen noch ein Unterschied. Also das Erarbeiten besteht in dem Fall im Vermehren der Summe, die man ursprünglich bekommen hat. Wenn Sie das so definieren wollen. Sie haben ganz recht, nicht? Also sicher, wenn das mein eigenes Geld ist, werde ich ganz anders damit umgehen. Aber ich glaube nicht, dass Sie da jetzt eine größere Gruppe von Studierenden dazu bringen, ihr eigenes Geld in so einem Spiel aufs Spiel zu setzen und damit unter Umständen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar zu Handgreiflichkeiten kommt, was übrigens auch eine Art von Bestrafung ist. Nicht? Also wenn Sie da wirklich jetzt merken, dass Ihr eigenes Geld futsch ist, weil jemand anderer nicht hinreichend investiert hat, könnte es zu entsprechenden, naja, über das, was geplant ist, hinausreichenden Sanktionsmaßnahmen kommen. Ne? Bitte? Nochmal, haben die was?
Haben die eher willkürlich oder haben die auch bestimmt?
Nein, die haben gestimmt. Nicht? Also, das ist so abgelaufen. Die haben ein Spiel durchgeführt. Nach dem Spiel wurde festgestellt, aha, der und der und der hat offensichtlich profitiert, weil er nicht genug investiert hat. Und dann sind die anderen gefragt worden, wollt ihr den bestrafen? Nicht? Einzeln. Wenn jemand sich für eine Strafe ausgesprochen hat, hat ihm das einen Euro gekostet. Und vom Bestraften sind 3 Euro abgezogen worden. Wobei ich dazu sagen muss, in diesen Settings wird zunächst einmal mit Punkten gerechnet und erst hernach die Punkteanzahl dann in Euro umgetauscht. Nicht? Also die müssen nicht gleich das Geld am Tisch legen. In der Regel wird da eher abstrakt, so formal wie möglich versucht zu agieren, weil es natürlich um wissenschaftlich replizierbare, also wiederholbare Experimente geht. Aber grundsätzlich haben sie die dann für die Bestrafung ausgesprochen und es zeigt sich, also bei all diesen Versuchen, dass das Investitionsverhalten, wenn jemand bestraft worden ist, sofort nach oben geht. Also es ist sehr effektiv, die Strafe, weil derjenige, beziehungsweise wenn sozusagen klar ist, dass immer 3 Euro abgezogen werden, also bei diesem einen Spiel war es natürlich so, dass die Bestrafungssumme immer oder die Strafsumme immer gleich hoch war, nicht? Und dann beginnen die Leute sofort zu rechnen, ne? Wie viel Strafe kann ich mir leisten und trotzdem betrügen, ne? Das ist so wie beim Schwarzfahren, nicht? Also kostet glaube ich 70 Euro im Monat, wenn sie oft genug schwarz fahren, dass sie die 70 Euro herin haben, nicht? Ist es okay, oder beziehungsweise die Monatskarte, was kostet die? 120 oder was, nicht? Also bitte? Ein Profi. Genau, ne? Eben. Aha, okay. Danke für die Info. Also. Ja. Bitte.
Ja, das Wort Strafe impliziert, dass man schon sagt, wenn also jemand, ich kann ja freiwillig etwas hergeben, eben diese, sagt mir die Vernunft, ja, wenn alle 4 hergeben, dass alle 4 gewinnen. Jetzt, wenn einer nicht so vernünftig ist, aber da und weniger hergibt, aus welchen Gründen auch immer, ist das Wort Bestrafung fast falsch, denn da ist dann irgendwo die Freiwilligkeit der Entscheidung schon in Frage gestellt.
Ja, wenn Sie die Freiwilligkeit oder diese philosophische Grundhaltung des zum Gemeinwohl beitragen als obersten Wert ansehen.
Aber wenn jemand sagt, ich möchte nur 5 Euro geben, natürlich kann er sich dann ausrechnen, dass er, wenn es verdoppelt wird, mehr zurückkommt. Da muss man sagen, wie vernünftig sind die Leute, dass sie sich das ausrechnen können. Aber das Wort Strafe tut mir da weh. Weil da muss ich eigentlich vorher wissen, dass mir jemand sagt, eigentlich solltest du 10 Euro geben, wenn du das nicht tust.
Ja.
Dann sollte dir bewusst sein, dann tust du das. Und dann kann ich auch von Strafe reden.
Ja. Sie haben ganz recht, also das sind natürlich jetzt aus dem Alltagsleben in die spieltheoretische Situation übertragene Begriffe, die diesbezüglich ein bisschen komisch wirken, da haben Sie ganz recht. Nicht? Also wir assoziieren gleichsam irgendwie sowas wie einen philosophischen Hintergrund mit Strafe. Das ist ganz klar. Nicht? Aber es ist trotzdem, sagen wir mal, es ist ja auch bei diesem Spiel so, dass Sie nicht von vornherein das Gemeinwohl als solches bezeichnen. Also die Studierenden werden jetzt nicht sozusagen normativ oder ethisch darauf hingewiesen, dass schaut, was da nicht Tolles für die Gemeinschaft rauskommen könnte. Sondern sie machen die Erfahrung, dass wenn dann niemand mehr was investiert, ihr eigener Gewinn geringer ist, als er sein könnte, wenn sie investieren würden. Nicht? Also da ist vom Gemeinwohl zunächst einmal überhaupt keine Rede. Das Spiel heißt halt so, nicht? Und wir verbinden damit gewisse Erwartungen. Aber für die Studierenden ist zunächst einmal einfach nur ihr eigener Gewinn im Vordergrund.
Es könnte auch ein Lernprozess sein, dass man sagt, ich gebe 5 Euro und schaue, wie die anderen reagieren.
Ja.
Dann machen sie auch, man erkennt, aha, wir müssen uns erst trauen lernen, dann geben alle 10. Und dann tut man das bestrafen, und das weh, das muss auch ein Lernprozess dabei sein.
Es ist auch in der Regel so, also wenn Sie, weißt du, dieses Spiel, das ich gerade geschildert habe, wurde eben in 2 Gruppen 6-mal durchgeführt. Und wenn Sie dann, also jetzt ganz grob aufgezeichnet, wenn Sie diese beiden Kurven vergleichen, dann haben Sie auf der einen Seite eben einen irgendwo beginnenden Prozess, der nicht bei 0 und auch nicht bei sagen wir 100% Investment beginnt, sondern irgendwo dazwischen liegt. Ganz einfach deswegen, weil am Anfang alle irgendwie noch keine Erfahrung haben mit diesem Setting und so mal versuchsweise, na gut, dann investiere ich halt zum Beispiel 7 Euro oder 8 Euro, nicht? Aber nie 0 und nie 10. Nicht? Also es ist eben so irgendwo dazwischen eine Anfangssituation und erst nach und nach, nicht, sinkt diese Anfangssituation, bis sie dann irgendwann 0 erreicht, weil die Leute erst mit der Zeit draufkommen. Ne? Hallo, ich kann besser fahren, wenn ich die anderen Also wenn ich nicht alles investiere. Ne? Also irgendeiner prescht vor, der halt sich das gleich mal ausgerechnet hat und das hat dann Vorbildwirkung. Ne? Das wäre sozusagen die unbestrafte Variante und demgegenüber haben Sie die bestrafte Variante, die natürlich auf der gleichen Höhe beginnt, weil zunächst einmal Unsicherheit herrscht und dann die Erfahrung gemacht wird, hallo, bestrafen tut weh, ich investiere lieber. Ne? Und damit geht die Investitionsrate nach oben und nicht nach unten. Ne? Das ist so.
Hat das gedauert, bis jeder einmal erwischt war?
Das waren jeweils 6 Spiele in Reihe mit jeweils 4 Personen und in diesen 6 Spielen hat es gereicht, dass eine deutlich nach oben gehende Kurve feststellbar ist. Ne? Also die haben auch durch Vorbildwirkung. Nicht? Das ist klar, nicht? Wenn ich sehe, mein Mitspieler wurde bestraft, dann werde ich unter Umständen auch mir überlegen, dass ich besser nicht erwischt werde oder dass ich besser ein bisschen mehr investiere. So weiter. Also die Tendenz ging nach oben. Nicht? Was für das Gemeinwohl okay ist, aber, und das ist der entscheidende Punkt dabei, nicht? Diejenigen, die die Bestrafung ausgesprochen haben, haben nie direkt etwas davon gehabt. Deswegen wurde das Experiment auch unter dem Stichwort altruistische Bestrafung in der Literatur bekannt. Ne? Also das heißt, die Bestrafung selbst war ein altruistischer Akt, ein Akt, für den man keine Gegenleistung unmittelbar bekommt. Nur dadurch, dass insgesamt das Investitionsverhalten gestiegen ist, habe ich in the long run irgendwann im letzten Spiel damit rechnen können, ha, jetzt sind alle anderen so bestraft worden, dass ich selbst davon profitiere, von dieser Strafe. Ne? Aber das hat sich am Anfang natürlich jetzt auch nicht unbedingt jeder ausgerechnet. Im Gegenteil, da sind wir doch als Menschen dann vielleicht auch so schadenfroh oder so empört über ein Fehlverhalten, dass wir ganz gerne so eine Strafe aussprechen.
Bitte. Aber haben Sie nicht gesagt, es gibt 2 Gruppen, eine die bestraft und die andere die spielt?
Nein, es spielen alle und die Spieler, die halt, also im Prinzip hat es auch die Möglichkeit gegeben, Bestrafung für an sich richtiges Verhalten auszusprechen. Es konnte frei. Also jeder wurde gefragt, willst du irgendjemand deiner Mitspieler bestrafen? Und war durchaus auch der Fall, dass Leute bestraft haben, also jetzt statistisch höchst unbedeutend, aber das bestraft wurde, obwohl da überhaupt kein Fehlverhalten feststellbar war. Antipathie oder, weiß nicht, ausprobieren oder was auch immer. Also, ich meine, das sind jetzt natürlich Experimente, die als solche, ich meine, Sie können sich vorstellen, bei einer Gruppe von 240 Studenten haben Sie irgendjemand dabei, der gern ein bisschen, weiß nicht, gegen den Strom schwimmt oder ist auch gut bei Studierenden, nicht? Also es soll ja so sein. Also, der dann mal was ausprobiert oder hartes Experiment, unterwandere ich. Nicht? Also, ich habe übrigens die Evaluierungsergebnisse noch nicht bekommen, also diesbezüglich kann ich nichts zu Ihren Evaluierungen sagen, aber bei den aus früheren Semestern diese Evaluierungen ist es dann immer interessant, dass einzelne, also da ist sozusagen ein großer Durchschnitt feststellbar, wie die Lehrveranstaltung zur Kenntnis genommen wird, aber es gibt eben diese berühmten Ausreißer, die entweder sozusagen viel, viel besser als andere oder viel, viel schlechter als andere bewerten. Was? Ist klar. Also es gibt sozusagen statistische Streuung und es gibt auch immer wieder die Versuche, nicht mit dem Strom zu schwimmen. Was in systemischer Hinsicht übrigens durchaus produktiv ist. Ne? Also was diesbezüglich durchaus Sinn macht, wenn es um gewisse flexible, dynamische Systeme geht. Ja. Das heißt, Menschen neigen dazu, Bestrafung durchzuführen und das ist das Um und Auf dieser Geschichte, sie verhalten sich dabei nicht unbedingt rational. Nicht rational in dem Sinne, wie es eben mit dieser berühmten Figur des Homo economicus verknüpft wird. Sprechen wir vielleicht kurz von diesem Homo economicus, das ist so eine omnipräsente Figur, insbesondere in der Wirtschaftstheorie oder Wirtschaftsphilosophie, die lange Zeit als, sagen wir mal, Maßstab angesehen wurde. Man hat bis zu einem gewissen Grad geglaubt, dass wenn man ein hinreichend großes Setting von solchen Homo economici betrachtet, also eine Sozietät, eine Population von solchen rational agierenden Wesen betrachtet, dass sich die statistischen Ausreißer, die eben in normalen menschlichen Gesellschaften auf Schritt und Tritt vorkommen, dass sich die gegenseitig austarieren. Also sie haben sozusagen einen gewissen Prozentsatz, der sich in die eine Richtung falsch verhält, also nicht im Sinne des Homo economicus verhält, und Sie haben einen anderen Prozentsatz, der sich in die andere Richtung nicht im Sinne des Homo economicus verhält, und insgesamt als Durchschnitt dieser ganzen Geschichte haben Sie dann sehr wohl eine Gesellschaft, die sich im Prinzip wie ein Homo economicus benimmt. Homo economicus ist im Prinzip ein rational vollständig informiertes Wesen. Ja? Dass es in der Wirklichkeit nicht gibt, das wollen wir gleich ganz deutlich festhalten. Sie wissen, Wirtschaftstheoretiker, die dann, ich weiß nicht, so mit Steueraufkommen oder jetzt Wohlstandsgefällen und viel mehr zu tun haben, also mit ökonomischen Größen zu tun haben, die wirklich sich aus dem Verhalten oder aus den Parametern von einigen Tausenden, wenn nicht sogar Millionen von Einzelagenten zusammensetzen, nicht? Rechnen dann gern so mit so unscharfen statistischen Größen. Und nichts anderes ist es. Ja? Also der Homo economicus ist eben eine solche statistische Größe, ein Idealtypus. Der insbesondere, also der Begriff selbst stammt eigentlich erst aus dem 20. Jahrhundert von einem gewissen Wilfredo Pareto, den wir gleich auch in einem anderen Zusammenhang kennenlernen werden, der allerdings einen anderen Begriff, der schon länger in der Literatur gang und gäbe war, einfach nur ins Lateinische übersetzt hat, nämlich den Begriff des Economic Man. Und dieser Economic Man, der geistert mindestens seit dem 18. Jahrhundert irgendwie so durch die... Ja, das war ich, glaube ich, aber wie auch immer. Na gut, geistert schon eine Zeit lang durch die Literatur und wurde natürlich jetzt in der, weiß nicht, eher formal ansetzenden mathematischen Theorie auch immer besonders gehypt, also besonders herausgestellt. Ne? Die sogenannte neoklassizistische Wirtschaftstheorie, eine eigene Lehre oder eine eigene Schule, die eben davon ausgeht, dass die Akteure sich immer sozusagen völlig rational verhalten und dabei auch vollständig informiert sind, hat bis ins 20. Jahrhundert hinein, also bis vor wenigen Jahrzehnten, sowas wie den Mainstream der Wirtschaftstheorie dargestellt. Und eigentlich erst auch diese spieltheoretischen Versuche, die ich jetzt gerade beschrieben habe, haben mit der Zeit dazu geführt, oder haben bis heute dazu geführt, dass in großen Teilen der Wirtschaftstheorie angenommen oder nicht mehr vom Homo economicus ausgegangen wird oder nicht mehr vom Verhalten eines rational vollständig informierten Wesens ausgegangen wird. Was heißt vollständig informiert? Vollständig informiert heißt, was man sich überhaupt schwer vorstellen kann, nicht? Aber heißt doch, dass sozusagen ein Akteur immer sämtliche, zum Beispiel in diesem Gemeinwohlspiel, sämtliche möglichen Gewinne und sämtliche mögliche Verluste klar vor Augen stehen hat. Das heißt, der rechnet jetzt wirklich jede einzelne Investition durch, die in diesem Setting möglich ist, von seinen drei Mitspielern und von sich selbst, weiß ganz genau, wenn die das tun, dann tue ich das, wenn die das tun, tue ich das, oder dann schaut das und das für mich heraus, ne? Und richtet sich dann streng rational genau nach diesen Berechnungen. Das heißt, er optimiert seinen eigenen Nutzen, in jedem Fall, unausweichlich. Der tut nur das, was ihm selbst den höchsten Nutzen bringt. Ne? Und der weiß dann ganz genau, vollständig informiert eben, in dem Fall, dass zwei meiner Kollegen, was weiß ich, weniger investieren, der eine alles investiert, dann muss ich genau so viel investieren, damit ich meinen Nutzen optimiere. Ja, können Sie sich da ungefähr vorstellen, was dieser Homo economicus tut? Und Sie können sich, hoffe ich, auch ebenso deutlich vorstellen, dass schon in diesem einfachen Setting von nur vier Spielern mit 10 Euro bzw. 20 Euro Gewinnmöglichkeiten, ja, dass schon in diesem einfachen Setting natürlich kaum jemals wirklich bis in alle Bereiche durchgerechnet werden kann, was da, man, natürlich kann man es durchrechnen, und man kann sich so Tabellen zeichnen, wo man dann sozusagen weiß, wann man am besten fährt, also es ist sozusagen in dem Bereich noch möglich, aber man tut es in der Regel nicht, sondern setzt eher intuitiv. Und das Um und Auf bei der Spieltheorie ist natürlich auch der Umstand, dass man bei komplexeren Zusammenhängen intuitiv falsch liegt. Dass man intuitiv eigentlich das tut, was nicht optimal für einen selbst ist. Also da, um das klar und deutlich zu markieren, der Homo economicus ist ein Idealtypus, der in der Wirtschaftstheorie bis heute große Anwendung findet, der aber in der Wirklichkeit nirgends zu finden ist. Wir benehmen uns in der Regel eher höchst irrational. Dieses eine Beispiel, was ich schon mal gebracht habe mit dem Ultimatumspiel, oder haben wir das schon angesprochen, das Ultimatumspiel? Ah, schütteln alle den Kopf. Also das zeigt besonders deutlich, wie irrational wir eigentlich agieren, aber Sie werden trotzdem sofort zustimmen, dass das eher ein typisches menschliches Verhalten ist. Beim Ultimatumspiel wählt ein Spielleiter zwei Personen aus, also wenn ich jetzt Sie beide, die Sie vor mir sitzen, auswähle und zufällig einen davon bestimme, als gleichsam als Geber festlege, dann geht das Spiel so, dass ich dem Geber 100 Euro übergebe und ihm unter der Bedingung diese 100 Euro auch tatsächlich schenke, dass er der Kollegin nebenan ein Angebot macht, das diese Kollegin auch akzeptiert. Ja? Wenn sie das Angebot nicht akzeptiert, dann bekommen beide nichts. Ja? Wo wäre der Homo economicus zu suchen, beziehungsweise wo ist aller Wahrscheinlichkeit nach, sagen wir mal, der sich normal verhaltende Mensch angesiedelt?
60 Euro vielleicht.
Na, ein bisschen weniger, nicht? Aber zunächst, was wäre rational, ökonomisch rational?
Also mal,
das wäre jetzt das Rationale oder das Nicht-Rationale?
Das Rationale.
Das Rationale? Sie... Also, nochmal.
Der Kollege, ja? Muss ich Ihnen ein Angebot über einen Teilbetrag des Geldes machen oder kann ich hier auch einen Filzstift anbieten?
Nein, Sie müssen einen Teilbetrag des Geldes anbieten. Obwohl natürlich die Frage interessant wäre. Nicht? Also, ich meine, auch ein Filzstift wäre mehr, als sie vorher gehabt hat, die Kollegin. Nicht? Also sozusagen vor dem Spiel haben beide nichts. Und wenn der Kollege jetzt sagt, fein, 99,99 Euro für mich und einen Cent für dich, dann wäre dieser eine Cent mehr, als die Kollegin vorher gehabt hat. In dem Sinne wäre es ökonomisch rational, dem zuzustimmen. Also der Homo economicus würde selbstverständlich den einen Cent, den 0 Cent vorziehen. Also die Kollegin weiß ja, dass wenn sie das nicht akzeptiert, dass beide nichts kriegen. Also sie kriegt dann auch den einen Cent nicht. Aber so verhält sich der Mensch eben nicht. Er akzeptiert in der Regel, und das ist ganz interessant, das wurde wirklich in vielen, vielen Kulturkreisen in ganz unterschiedlichen Settings getestet. Der normale Mensch akzeptiert in etwa Summe zwischen 40% und 50%. Also nur dann, wenn die Kollegin 40 Euro Minimum angeboten bekommt, sagt sie auch ja. Und damit darf der Kollege dann 60 Euro behalten. In der Regel wird ein Angebot von 40% bis 50% akzeptiert. Es gibt angeblich, aber Sie können das in der Literatur verfolgen, ist ganz spannend, irgendwo auf Papua Neuguinea eine Stammeskultur, bei der das Verhältnis von 20 zu 80 festgestellt wurde. Also die akzeptieren offensichtlich auch 20% der Summe. Die haben vielleicht andere ethische Normen oder anderes gegenseitiges Verhalten. Nicht? Es gibt auch Kulturen, und zwar interessanterweise im ehemaligen Ostblock, wo eher ein Verhältnis über 50% akzeptiert wird. Ne? Das ist natürlich jetzt statistisch gestreut, also da werden viele, viele solche Versuche durchgeführt und ein Mittel berechnet aus diesen Versuchen. Ne? Also, bitte?
Also die Frage zum Ultimatumspiel, ist es eine einmalige Ja-Nein-Sache oder kann ich da verhandeln?
Das ist natürlich eine einmalige, also im Original-Setting muss man sagen, da gibt es auch viele Variationen, im Original-Setting ist es eine einmalige, spontane, also Sie machen nur bestimmte Zeit, also Kollegin, Sie machen ein Angebot, das müssen Sie überlegen, machen es der Kollegin, sie hat eine bestimmte Zeit zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren und dann ist es vorbei. Also gibt es keine Kommunikation, keine Diskussion, nichts. Ne? Auch keine Autoritätsverhältnisse, wo sie sagen können, jetzt nimmst du das an, weil sonst.
Das nicht annehmen, das ist dann eigentlich auch eine Art Bestrafung. Und sage ich, bevor ich mich da.
Ja, ja, ganz richtig. Nicht? Wenn ich nicht.
Das ist ja auch eine Bestrafung, nämlich selbst.
Ja, ja, genau in dem Sinne. Ne? Altruistisches Verhalten, ganz richtig. Ne? Also, bevor du mich da so.
Das ist ja dann nicht altruistisch, weil da profitiert ja kein anderer davon. Das ist ja nur.
Nein, altruistisch in dem Sinne heißt, dass es mich selbst was kostet und mir nichts bringt. Ja? Also sie bestrafen gleichsam den anderen und kriegen aber selbst nichts. Bitte?
Weil das nicht gut ist, weil ich mich nicht von dem jetzt
verabschieden
ja. Und nicht, weil ich mir denke, ja. Das mache ich dann auch nicht.
Man kann verschiedene Interpretationen daran knüpfen. Das könnte schon sein, dass sich wer sagt, naja, ich lehre dir besseres Verhalten, ne, dadurch. Also wenn du mir so ein mieses Angebot machst, ne, dann werde ich dir sehr wohl eins auswischen, damit du mir in Hinkunft ein besseres Angebot. Also damit, ich meine, ist ja auch zu überlegen, ne, der Kollege wird kein zweites Mal dann einen Cent bieten, weil er schon weiß, ah, mit einem Cent fahre ich nicht gut. Ne. Sage ich gleich einmal 10 Euro, oder? Irgendwas Ähnliches. Ne? Bitte.
Also Homo economicus ist der nur das Individuum da ideal, oder? Aber nicht für die Allgemeinheit.
Nein, der Homo economicus ist ein Individuum einer Allgemeinen. Im Allgemeinen geht die Wirtschaftstheorie davon aus, dass unsere Gesellschaft aus vielen, vielen solchen Homo economici besteht. Ne? Also, dass da sehr viele solche Wesen völlig rational und immer vollständig informiert so agieren. Ne? Dass sie gleichsam bei jeder Transaktion, die sie durchführen, ganz genau darauf achten, was bringt mir das, was kostet es mich, und nur dann, wenn es mir mehr bringt, als es mich kostet, führe ich die Aktion auch durch. Beziehungsweise kann ich auch immer ganz genau abschätzen, was mich vergleichbare Aktionen kosten würden und was mir die bringen. Das ist bei dieser vollständigen Information mitgedacht. Also ich weiß sozusagen immer ganz genau, hier, weiß nicht, da unten beim Pillar kostet das Backe Milch so viel. Ich könnte auch woanders hingehen, aber der Weg dorthin kostet mich so und so viel. Nicht? Und was ich, dort ist vielleicht 20 Cent billiger, aber der Weg würde für mich einen Aufwand von 50 Cent bedeuten. Deswegen wähle ich die Milch hier. Es dürfte klar sein, dass wir nicht immer ganz genau wissen, wo die Milch am billigsten ist oder was auch immer sonst noch im Spiel sein kann. Bitte.
Ja. Ja. Nichts Finanzielles im Hintergrund steht, sondern ja. Der Hilfe für jemand anderen, bei der Rettung oder
immer. Richtig, nicht? Also es gibt da unterschiedlichste Settings. Es ist natürlich, also diese spieltheoretischen Überlegungen oder Experimente haben natürlich den großen Vorteil, dass sie völlig abstrakt und formal sind und damit die Parameter, die da vorkommen, überschaubar sind. Das ist sozusagen das Um und Auf. Ein Experiment, das ist jetzt wissenschaftstheoretische Grundproblematik, nicht? Ein Experiment lebt ja davon, dass es von einer ganzen Reihe von realen Bezügen abstrahiert. Nicht? Sonst wäre es ja eben kein Experiment. Experiment ist dann ein Experiment, wenn es eben in einem bestimmten Setting wiederholt werden kann, und zwar haargenau wiederholt werden kann, und haargenau kann es nur dann wiederholt werden, wenn es eben von einer ganzen Reihe von sonstigen Bedingungen absieht. Und das große Problem, das Sie haben, ist natürlich, dass Sie bei, sagen wir mal, nicht so leicht zu berechnenden, sprich nicht monetären Bezügen, sofort sehr viele sonstige Faktoren im Spiel haben, die diesbezüglich dann nicht so leicht kontrollierbar sind. Aber Sie haben ganz recht, also es wurden unterschiedlichste Settings auch diesbezüglich getestet. Ich glaube, das Bystander-Problem haben wir kurz schon mal angesprochen. Also den Umstand, dass, ich weiß nicht, da wurden auch Experimente unternommen. Nicht? Also wenn da in der gut besuchten U-Bahn-Station jemand in Ohnmacht fällt, dann sind wenn sehr viele Leute zugegen sind, dauert die Zeit, bis dem geholfen wird oder derjenigen geholfen wird, länger, als wenn nur 3-4 Leute anwesend sind, zum Beispiel. Also das ist ein klassisches Problem, nicht? Das wird eben Bystander-Problem, also das Problem des zufällig Anwesenden genannt, nicht? Wenn wenig Leute da sind, findet sich sehr schnell jemand, der sagt, da helfe ich. Wenn sehr viele zugegen sind, dann sagt jeder, naja, soll doch wer anderer sein, denkt nur Leute. Ne? Und das ist natürlich jetzt eine statistische Frage oder Wahrscheinlichkeitsfrage, die sich dann auf die durchschnittliche Zeit auswirkt, bis geholfen wird. Irgendwann wird zumindest in mitteleuropäischen Räumen dann doch geholfen, aber eben zu unterschiedlichen Zeiten. Ne? Also es gibt so berühmte Beispiele, wie dass in Amerika hat es vor ein paar Jahren so einen Fall gegeben, dass eine Frau vergewaltigt wurde, obwohl 50 Leute anwesend waren. Vor allem in irgendeinem Lokal. Und da gab es sogar einen Film darüber, ich bin jetzt nicht sicher, aber also so viel diskutiertes Beispiel diesbezüglich. Nicht? Und da ist man dann eben auch davon ausgegangen, dass gerade deswegen, weil so viele Leute zugegen waren, dass da nichts unternommen wurde. Nicht? Während wenn da 2-3 Leute dabei sind, sofort jemand etwas unternimmt. Nicht? Bitte. Das wäre eine interessante Frage. Mir ist keine Untersuchung bekannt. Aber wenn Sie das durchführen wollen, also ich bin da sehr interessiert dran. Das wäre wirklich eine spannende Frage. Bitte.
Was sind eigentlich die Gründe, warum die Leute in Papua-Neuguinea da anders reagiert haben? Waren die einfach ökonomischer oder einfach nur die Toleranz gegenüber dem, was sich der andere rausgenommen hat?
Ich kann versuchen, diese Studie, also ich kann versuchen, die Literaturangabe für diese Studie zu finden und Ihnen das mitzuteilen. Bitte?
Nein, die sehr bedürftiger. Weil es kommt natürlich darauf an, ob ich es mir auch leisten kann, dass ich ein Angebot von 20 Euro auszuschlagen.
Natürlich,
kann ich, wenn ich wohlhabend bin, denke ich mir, okay, habe ich keine 20 Euro, der andere hat auch nichts. Kann ich viel eher riskieren, als wenn ich sage, 20 Euro sind für mich lebensnotwendig. Und auch wenn der andere 80 kriegt, bevor ich verliere, nehme ich die 20. Das ist
ja, ich
sehe das eher an.
Also, wie gesagt, ich habe vorher Osteuropa kurz erwähnt. Mir ist eine Studie bekannt, wo es, also da wird darum gestritten, da geht es jetzt nicht um so deutliche Unterschiede wie 20 und 50%, sondern eher nur ein paar Prozentpunkte. Nicht? Aber wo es dann eher so ist, dass auch in einer wirtschaftlich eher beengten Situation, also wo alle eher nichts gehabt haben, eher das Prinzip vorgeherrscht hat, also wenn ich nichts kriege, dann sollst du auch nichts kriegen. Nicht? Es gibt, glaube ich, sogar so ein russisches Sprichwort, wo sich der Paul wünscht, dass die Kuh vom Nachbarn auch stirbt, weil seine eigene Kuh gestorben ist. Ne? So. Aber bitte, das ist jetzt natürlich eine sehr dumme Verunglimpfung des russischen oder des osteuropäischen Gesellschaft. Ne? Also das will man doch annehmen. Aber es ist sozusagen in einer materiellen Situation nicht per se so, dass man unbedingt jetzt, weil man es sich nicht leisten kann, irgendwas zumindest bekommen will.
Ja. Wäre es nicht menschlich gesehen eher so, dass ich sage, okay, Sie wollen ihr das schenken und es ist toll, wenn sie mir überhaupt was gibt, aber sie muss ja nicht. Also mir wäre das wurscht ganz einfach, weil sie es wollen ja ihr geben.
Ich würde mal glauben, dass es schon, also das ist gar nicht so sehr die Frage, ob Frauen oder Männer, sondern das ist vielleicht schon die Frage, ob Philosophinnen und Philosophen oder sonstige normalsterbliche Leute diesbezüglich anders reagieren und ein interessantes Setting wäre. Ne? Wobei man diesbezüglich, es wäre natürlich hochinteressant, dann im Hinblick auf die aktuelle Studiensituation Vergleiche zu unternehmen, nicht? Wo man sagt, man hat wirklich jetzt ein offenes Studium, wo jemand, wo wirklich nur nach dem Interesse ausgewählt werden kann und jeder freien Zugang zur Uni hat und im Vergleich dazu ein Setting, wo es ECTS-Punkte gibt und einen entsprechenden Druck und sie alle unter der Fuchtel stehen, nicht? Und man unternimmt solche Experimente in diesem Setting, in diesem unterschiedlichen Setting und schaut, ob es Unterschiede gibt. Wäre jetzt so ein bisschen spontan der Vorschlag für ein diesbezügliches Experiment. Nicht? Ja?
Vollkommen formalisiert war das Experiment aber nicht, oder? Weil wenn ich jetzt meine Person, die mitspielt, sieht, dann kann ich möglicherweise, glaube ich, sie einschätzen zu können, wie weit ich quasi die Quote setzen kann. Wenn ich jetzt aber nur ein Terminal vor mir hätte mit der Zahl so viel steht zur Verfügung und das wieder auf die mitspielende Person und dann eine Quote eingibt und die Person mich überhaupt nicht sieht, sondern nur auf Ja oder Nein klickt, dann werden solche fast unterschwelligen Kommunikationseffekte ja eh ausgeschlossen.
Selbstverständlich. Ne?
Also so ist es nicht.
Also ich meine, dieser ganze Bereich von solchen spieltheoretischen Experimenten ist jetzt in den letzten 10 Jahren dermaßen breit geworden. Also ich überblicke den Bereich, es ist jetzt auch nicht, muss ich dazu sagen, nicht mein Hauptspezialgebiet. Nicht? Also es gehört für uns in diesen Rahmen der verteilten Intelligenz, aber es ist jetzt nicht der Bereich, in dem ich mich primär umtue, deswegen bin ich jetzt nicht so vertraut, was da schon alles geforscht wurde, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass das in unzähligen Varianten bereits untersucht wurde. Ne? Und es liegt natürlich nahe, also ich weiß von einem anderen Experiment, das ich Ihnen gleich schildern werde, wo eben eine solche Anonymisierung mit technischen Hilfsmitteln durchgeführt wurde. Ne? Also wo es sozusagen tatsächlich in jeder Hinsicht versucht wurde, so anonym und so formal wie möglich dieses Experiment durchzuführen. Bitte?
Ein abschreckendes Beispiel für unökonomisches Verhalten. Das sind ja Prozesse, wo der Streitgegenstand nur einen geringen Prozentsatz der Prozesskosten ausmacht.
Ja, ja.
Ja,
das kommt da. Ich meine, wie gesagt, in echten Situationen haben sie sofort so viele sonstige Faktoren im Spiel, nicht, dass sie gar nicht mehr nachkommen beim Überprüfen, was da jetzt in der entsprechenden Situation eine Rolle spielt und was nicht. Ne? Das dürfte klar sein. Also, auch jetzt, ich weiß nicht, im Hinblick auf Studierendengruppen wurde sofort, ich weiß nicht, habe ich vorige Woche, habe ich dieses Beispiel mit den Punkten, die Studierenden zur Benotung brauchen, erwähnt. Nicht? Und da wurde zum Beispiel getestet, unter welchen Bedingungen sich die Studierenden dann einigen oder zu einigen versuchen, dass nicht mehr als 40% diese 7 Punkte einfordern. Nicht? Sie erinnern sich an das Experiment, es gibt entweder 3 oder 7 Punkte oder 4 oder 7 Punkte. Und nur dann, wenn eben nicht mehr als 40% diese 7 Punkte wollen, dann werden die Punkte auch tatsächlich vergeben. Ne? Und da war es dann interessant, das wurde in mehreren Settings wiederholt, ne? Da wurde dann eben wirklich explizit beobachtet, wie die Studierenden zu einer Einigung kommen. Ne? Und da gibt es dann immer wieder sowas wie Führer, die sich sofort herauskristallisieren, die das Wort übernehmen und sofort sagen, pass auf, wir machen das so und du, wir machen das nach diesen Kriterien. Und es gibt andere Leute, die sich eher heraushalten und sagen, ja, okay, akzeptiert oder nicht. Es gibt Leute, die Opposition bieten und vieles mehr. Also es entsteht sofort interessante Dynamik, eine Interaktion, die eben, wenn das mehrmals wiederholt wird, dann auch unter Umständen gewisse Positionen, soziale Positionen in dieser Gruppe ausbildet. Nicht? Also wo dann einer immer der Führer ist, weil man gut gefahren ist, wenn man auf dessen Rat gehorcht hat. Nicht? Und so weiter. Bitte.
Hat man auch registriert, wie die Leistungen von diesen Führungspersönlichkeiten waren, ob die Leistungen von ihnen eher schlecht waren oder eher gut?
Also die Geschichte habe ich aus dem Internet. Ich glaube, ich kann. Naja, da müsste ich jetzt suchen. Aber ich könnte Ihnen das nächste Mal dann einfach die Literaturangabe, hoffe ich, dass ich die finde, und die Internetadresse. Beziehungsweise ich glaube, Sie finden es, wenn Sie unter Student Dilemma googeln. Dann könnten Sie diese Beschreibung finden und da ist ganz genau dann aufgelistet, was da durchgeführt wurde. Also es hat einfach ein Lehrer, der mit Studierenden zu tun gehabt, hat in den USA ausprobiert, tatsächlich durchgespielt, ne? Und hat das dann beschrieben, ziemlich ausführlich, und das ist im Internet zu finden. Ja?
Ich hätte noch zu dem Ultimatum-Spiel für meine Begriffe, die heißt das einfach nur, dass der Mensch das Gier-Gen, wenn ich es immer hat.
Also das was?
Das gierig ist.
Ah, gierig.
Das hat ja kein Tier sonst, nur der Mensch ist so gierig. Und auf Papua Neuguinea sind die Menschen vielleicht noch so naturverbunden, dass sie diese Gier nicht notwendig haben. Mhm. So
also derjenige, der dann die 80 Euro behalten hat, der wollte die schon haben. Ne? Ja, also wenn ich es jetzt richtig, aber da bin ich auf sehr schwankenden Boden jetzt unterwegs, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat es eher mit diesem kulturellen Setting zu tun, in dem Ungleichheiten per se anerkannt wurden. Also wir sind eine Gesellschaft, die Gleichheit, Gleichverteilung und halbwegs faire, gerechte Positionen sehr verinnerlicht hat. Also für uns ist sozusagen Gerechtigkeit ein per se anerkannter Wert, der diesbezüglich immer im Hintergrund mitspielt. Ne?
Ja, das ist ja Gier, genau das. Ne? Wenn
ich Gerechtigkeit.
Wenn ich meine Hand, dass ich weniger habe als der andere, bin ich gierig, um genauso viel zu haben wie der.
Nein, also die Kollegin, also in dem Beispiel, die Kollegin akzeptiert ja eben nicht nur 80 Euro oder 70 Euro, sondern sie akzeptiert eben zwischen 40 und 50, also in etwa in dem Bereich, wo beide gleich viel bekommen. Ne? Gierig wäre sie, wenn sie sagt, ganz wurscht, wenn du mir 50 bietest, ist mir das noch immer nicht genug, ich will einfach 80 haben. Ne? Das ist aber eben nicht der Fall, sondern es ist eher so eine Gleichverteilung im statistischen Maß der Fall. Ne?
Ja? Neid oder das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, könnte auch eine Rolle spielen.
Natürlich.
Man denkt sich, wieso wird ist der derjenige, der das Angebot machen kann und die 100 Euro hat, doch nicht ich.
Richtig, ja. Ne? Es wird beim Ultimatumspiel dazu gesagt, dass per Zufall gewählt wird. Ne? Ich meine, es gibt vielleicht auch Experimente, wo der Versuchsleiter nichts sagt und sagt, Sie sind derjenige, der auswählt, ne? Oder Sie. Aber im Allgemeinen wird dazu gesagt, ich wähle jemanden zufällig, also dass man würfelt, nicht? Und sagt, ja, wen es erwischt. Ne? Und der jeweils andere muss akzeptieren oder nicht akzeptieren. Also, wenn ich es recht in Erinnerung habe, geht es eher um diese kulturellen Background-Überlegungen, die dann so etwas wie Ungleichheit in der Gesellschaft eher zu akzeptieren bereit sind, als bei uns in der Gesellschaft. Also wo es sozusagen starke Hierarchien gibt und die Mitglieder dieser Gesellschaft sehr daran gewöhnt sind, dass der andere mehr hat oder eben weniger hat, je nachdem. Also das gleichsam. Ich meine, da ist mir jetzt nichts diesbezüglich bekannt, aber es dürfte klar sein, dass wenn Sie so ein Spiel jetzt mit einem Pärchen spielen, das tatsächlich in einem sehr starren Autoritätsverhältnis zueinander steht. Nicht? Also ich weiß nicht, jemand, der seit seiner Geburt Stammeshäuptling war und deutlich der Oberschicht angehört und der andere ist eben seit seiner Geburt deutlich in der Unterschicht verwurzelt und demgegenüber sehr, und jetzt fragen Sie den aus der Unterschicht, wie viel er dem anderen anbietet, nicht? Und das dürfte klar sein, dass der vielleicht unter Umständen dann wirklich 80 Euro will, bevor er es akzeptiert, nicht? Oder ähnliches, weil es ihm einfach standesgemäß zukommt oder weil er der Meinung ist, dass es ihm zukommt. Nicht? Ist mir allerdings jetzt nicht bekannt, dass solche Settings ausprobiert wurden. Diesbezüglich noch Diskussionsbedarf, ja?
Ja, ich würde diesen Faktor der Bekanntheit der anderen
Person erwarten. Ja, natürlich.
Ich
Ja. Na, es wurde, also bei den Wissenschaftlern, ich meine, das Setting wurde wahrscheinlich sehr oft getestet und in unterschiedlichen Kontexten getestet, aber bei den wissenschaftlichen Experimenten wurde natürlich darauf geschaut, dass da kein großer, also keine große Wahrscheinlichkeit für Bekanntschaften mitspielt. Also bei dem Studenten, bei diesem Studentenexperiment wurde ganz bewusst zum Beispiel, das wurde hier an der Technischen Universität in Wien durchgeführt und da wurde ganz bewusst darauf geschaut, dass die Studierenden nur zu einem ganz kleinen Teil aus der, von der Technik kommen und zu einem viel größeren Teil aus anderen Disziplinen, damit sie die möglichst wenig kennen konnten. Ne? Obwohl das Kennen da gar keine so große Rolle spielt, aber es wurde trotzdem darauf geachtet, dass da keine großen Bekanntschaften vorhanden sind, um das nicht zu sehr zu verfälschen. Naja, eine so eine ähnliche Geschichte, oder haben wir das, jetzt bin ich nicht ganz sicher, da ich so ähnliche Lehrveranstaltungen auch immer woanders heute, jetzt bin ich nicht sicher, haben wir das mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern bereits besprochen? Nein. Das ist nämlich auch ein interessanter Aspekt, oder zunächst vielleicht dieses Trust-Spiel, es gibt eben ein weiteres Spiel, das die Irrationalität des menschlichen Verhaltens diesbezüglich deutlich vor Augen führt. Das ist das sogenannte Trust- oder Vertrauensspiel, in dem einer Person, ähnlich wie beim Ultimatumspiel, einer Person eine Geldsumme gegeben wird, mit der sie den jeweiligen Partner, also das Gegenüber, in das Spiel mit einbezieht, insofern als sie dem entweder einen Teil alles oder nichts übergibt und vom Spielleiter dazu gesagt wird, dass erwartet wird, dass diese Person einen Teil alles oder nichts an die Person zurückgibt. Das wird mit Punkten gemacht, also verklausuliert, da geht es nicht zunächst um Geld. Ist auch jetzt im Detail nicht so wichtig, es bereitet nur sozusagen das andere Experiment vor, auf das ich hinaus will. Prinzipiell zeigt sich bei diesem Experiment sehr schnell, dass eigentlich diejenigen am meisten zurückbekommen. Noch einmal, also der eine gibt dem anderen, anvertraut dem anderen eine Geldsumme, die dieser ganz zum Teil oder überhaupt nicht zurückgeben kann und nichts von diesem einerseitigen und vice versa anderseitigen Vertrauen oder Nichtvertrauen wird bestraft. Es gibt keine Sanktionen, die beiden spielen genau einmal und gehen auseinander und es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie hinterher, böse zu sein oder was auch immer. Nicht? Der rationale Mensch, der Homo economicus, würde selbstverständlich schon am Anfang, also beim ersten Spielzug gleichsam, dem anderen gar nichts anvertrauen, weil er sagt, ich weiß nicht, ob der mir irgendwas zurückgibt. Also da hätten sie sozusagen Ökonomikus gleich im ersten Spielzug als Spielverhinderer. Wenn Sie dann annehmen, dass zufällig beim ersten Spielzug kein Homo economicus gesessen ist, dann wäre bei der Rückgabe der vertrauten Summe wieder im Sinne des Homo economicus nichts zurückzugeben. Nicht? Weil da ist jetzt überhaupt nichts mehr im Spiel, ich brauche dem auch gar nicht. Der hat mir jetzt die 100 Euro anvertraut, ich brauche dem überhaupt nichts zurückgeben. Hm? kommt natürlich in diesen Settings immer wieder vor, wo die Leute sagen, ja super, 100 Euro, die kalte mir jetzt. Wie gesagt, es wird eher mit Punkten gespielt und nicht mit Geld, um den Anreiz nicht so deutlich zu machen. Aber es zeigt sich, wenn Sie das Experiment oft genug durchführen, dass diejenigen am meisten zurückbekommen, nämlich die ersten Personen, die zunächst einmal etwas weggeben mussten, dass die am meisten zurückbekommen, je höher, also diejenigen am meisten zurückbekommen, die am höchsten dem anderen, also das höchste Vertrauen in den jeweils anderen gesetzt haben. Ist das Setting klar? Da bin ich mir ganz sicher, ob ich es richtig, also allgemein verständlich erklärt habe.
Was ist die Auszahlung dafür, dass die Geldsumme hin und her gereicht wird?
Ja.
Also bitte, sind die vermehrt oder?
Nein, es ist zunächst einmal eine Punkteanzahl, 100 Punkte, nicht Euro, sagen wir. Ich gebe Ihnen 100 Euro, oder 100 Punkte, Entschuldige, und Sie können alles, einen Teil oder nichts, der Kollegin anvertrauen und es wird gleichsam mit dazu gesagt, dass die Kollegin ihrerseits das Vertrauen erwidern kann oder es eben auch bleiben lassen kann. Und sonst ist nichts im Spiel und es wird einfach geschaut, wie viel, wenn Sie, sagen wir mal, 80 Punkte anbieten, wie viel die Kollegin ihrerseits zurückgibt, ne? Beziehungsweise wenn sie 20 Punkte anbieten, wie viel die Kollegin dann zurückgibt, wenn sie nichts anbieten, wie viel sie dann zurückgibt und so weiter. Ne? Und,
bei nichts kann ja nichts zurückkommen.
Punkten. Ja, bei nichts kann nichts zurückkommen, das stimmt schon, nicht? Aber ein Punkt oder zwei, nein, wie auch immer. Nicht? Sie können sich das vorstellen. Und die höchste Punktezahl kommt dann zurück, wenn Sie, also je höher Sie sozusagen etwas angeboten haben, desto höher kommt in der Regel auch an Punktezahl zurück. Okay.
Wie viele Punkte der Kollege am Anfang hatte?
Bitte?
Weiß die Kollegin, was der Kollege 100 Punkte am Anfang hatte?
Ich bin nicht sicher, da gibt es auch unterschiedlichste Settings. Ich habe jetzt dieses Vertrauensspiel nur sagen, mal vorgelegt, um auf ein anderes Spiel, mit dem ich besser vertraut bin, vorzubereiten, bei dem es um ein ähnliches Setting geht, das auch dann vielleicht ein bisschen konkretere und komplexere Zusammenhänge vermuten lässt, aber bitte.
Ja, aber wo liegt die Motivation für den, der das Geld hergibt, dass ja. überhaupt etwas gibt? Aus Hoffnung, dass einem der andere Sympathie entgegenbringt?
Es wird zunächst einmal nur gesagt, es geht um ein Vertrauensspiel, Sie können eine Summe oder eine Punkteanzahl anvertrauen und es wird geschaut, wie viel Sie, und das streut man über, ich meine, es ist schon klar, nicht, wenn man sozusagen Einzelpersonen betrachtet, hat man immer eher vielleicht ein eher schwankendes Verhalten. Nicht? Aber wenn man das über viele, viele Male wiederholt, dann bekommt man sowas wie ein Mittelmaß und erst dann zeigt sich im statistischen Mittelmaß, dass wenn relativ viel Vertrauen hinausgegeben wird, auch relativ viel Vertrauen, also zurückgegeben wird, nicht? Oder relativ hohe Punktezahl zurückgegeben wird. Das ist das Um und Auf dieser Geschichte. Was eben auch nicht rational ist, das ist der Punkt. Nicht? Weil rational wäre es natürlich auf beiden Seiten nicht hinauszugeben, nicht? Weil das kann weg sein.
Zinsen zu verlangen.
Und ähnliches, das ist ganz klar. Ne? Ja. Na gut, und bei dem anderen Setting, mit dem ich eher vertraut bin, geht es um ein Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhältnis. Da wurden wieder Studierende in zwei Gruppen geteilt, und zwar in zwei ungleich große Gruppen. Und diese beiden Gruppen, und dieses Spiel wurde dann völlig formalisiert oder formal mit allen möglichen technischen Möglichkeiten da durchgeführt. Ne? Da wurden die beiden Studierendengruppen in unterschiedliche Räume gebracht und konnten nur über Telefon und einen Monitor miteinander kommunizieren. Und da ging es darum, ohne dass den Studierenden das vorher gesagt wurde, was sie darstellen, aber wir zur Erklärung ist es natürlich ein bisschen einfacher, das gleich sozusagen auf den Tisch zu legen. Da ging es darum, dass die eine Studierendengruppe, auch per Zufall bestimmt, die Arbeitgeber in einem fiktiven sozialen Setting dargestellt haben und die andere Gruppe die Arbeitnehmer dargestellt haben. Und die Gruppe der Arbeitnehmer war immer größer als die der Arbeitgeber. Das heißt, es hat so etwas wie ein Überangebot an Arbeitskräften gegeben. Und die Arbeitgeber konnten jetzt im ersten Schritt Jobs vergeben und dafür eine Lohnhöhe festsetzen. Ja? Das heißt, die haben sowas wie ein Stellenangebot über Telefon oder Monitor an die andere Gruppe gerichtet und ein bestimmtes Lohnniveau, also eine bestimmte Lohnhöhe dazu gesagt. Ja. Die andere Gruppe konnte dieses Lohnniveau annehmen oder eben auch nicht, hat aber natürlich gewusst, dass sie mehr sind, zahlenmäßig mehr sind, als es Angebote geben wird, weil sie die größere Gruppe waren. Also das heißt, sie haben einen gewissen Konkurrenzdruck gehabt, sie haben ein bisschen Druck gehabt, sich doch relativ schnell zu entscheiden und nicht abzuwarten. Also wer zu lange abgewartet hat und nicht gleich die ersten Angebote akzeptiert hat, konnte unter Umständen ohne Job überbleiben. Das heißt, sie mussten entscheiden, ob sie das, die Lohnhöhe akzeptieren oder nicht, und konnten dann ihrerseits im zweiten Schritt den Arbeitgebern, für die sie dann eben arbeiteten, wenn sie das akzeptiert haben, Leistung zurückgeben, die in dem Fall ebenfalls in Form von Zahlungsmittel transferiert wurde. Das heißt, die konnten dann ebenfalls ohne Sanktionen fürchten zu müssen, selbst feststellen oder selbst bestimmen, wie viel Leistung sie für ein bestimmtes Lohnniveau zurückzugeben bereit sind. Kann man sich das vorstellen? In etwa? Und auch da, und das ist das Interessante dran, das ist vielleicht auch jetzt, sagen wir mal, im Hinblick auf unsere Beschäftigungssituation gar nicht so uninteressant, auch da zeigt es sich sehr schnell, auch im statistischen Mittelmaß natürlich, dass diejenigen Unternehmer oder diejenigen Arbeitgeber, die über dem Durchschnitt liegende Lohnangebote gestellt haben, auch in der Regel über dem Durchschnitt liegende Leistungsrückgaben bekommen haben. Also das heißt, diejenigen, die ein höheres Lohnniveau lukriert haben, waren in der Regel auch bereit, höhere Leistung zu erbringen, obwohl sie in keiner Art und Weise sanktioniert worden wären, wenn sie das nicht getan hätten. Also der Homo economicus, der rationale Mensch, würde natürlich so darauf schauen, dass er so hohen wie möglichen Lohn bekommt und dann keine Leistung zurückgeben. Das wäre sozusagen das rationale Verhalten. Ganz richtig. Nicht? Das ist ein berühmtes Beispiel aus der Fordschen Automobilindustrie, der in einem bestimmten Jahr, glaube ich, die Löhne um was ich wie viel erhöht hat, und zwar, glaube ich, fast um das Doppelte damals, ne? Das wäre, helfen Sie mir, wenn Sie nicht so genau in Erinnerung haben, also fast um das Doppelte, und alle seine Kollegen haben gesagt, diesen hier, du spinnst ja wohl, nicht? Also die arbeiten sowieso, was gibst du denen mehr Lohn? Ne? Und siehe da, innerhalb weniger Jahre Folgewirkung haben sich die Produktivitätszahlen von der deutschen Automobilindustrie multipliziert, ne? Weil die Arbeitenden einfach dadurch motiviert waren, mehr Leistung zurückzugeben. War ein berühmtes Beispiel, das in diesem Experiment dann nachgestellt wurde.
Es gibt da von Max Weber ein Szenario, das genau das Gegenteil beschreibt, wobei das in der Landwirtschaft ist. Aha. Also dass zu den Hochzeiten, wo ja viele Arbeiter gebraucht werden, die Strategie entwickelt wurde, also denen in dieser Zeit mehr zu zahlen.
Ja.
Und das Ergebnis war, dass die Leute weniger gearbeitet haben, weniger Stunden gearbeitet haben, damit sie den gleichen Lohn wie zuvor erreicht haben.
Das ist Arbeit, aber das ist sozusagen aus der Frühzeit der Entlohnung, also der monetären Entlohnung von Arbeit. Nicht? Das ist natürlich interessant, da müssen wir ausholen, das hat viel mit dem Umstand zu tun, dass die Leute auf einem gewissen Subsistenzniveau zu wirtschaften gewöhnt waren. Nicht? Also dass die gleichsam einfach von der Landwirtschaft gewohnt waren, übers Jahr zu kommen und einfach nicht von sich her noch nicht bereit waren oder nicht in dem Ausmaß, wie wir es heute gewohnt sind, mehr zu arbeiten, als notwendig ist, damit das Überleben gesichert ist. Ne? Und in dem Moment, wo da natürlich mehr Lohn fließt, wird die Arbeit reduziert. Das dürfte klar sein. Nicht? Also da ist sozusagen eine recht genaue Vorstellung vorhanden, wie viel denn notwendig ist, damit ich über die Runden komme. Und wenn das erledigt ist, nicht, dann rühre ich keinen Finger mehr.
Das wäre schön, wenn
Sie mal noch so wären. Ich würde fast sagen, dass das in gewissen Zusammenhängen, also schauen Sie mich an, ich gebe dieses bezüglich ein gutes Beispiel an. Ich meine, wenn der Computer zusammenbricht und ich einen neuen brauche, dann wird die Arbeitsintensivität kurz erhöht und dann geht es wieder. Nein, ich übertreibe jetzt. Aber ich würde glauben, dass unter modernen Beschäftigten da mitunter durchaus mittlerweile so gedacht wird.
Ja, die Reaktion war sofort, dass man die umgekehrte Strategie gefahren ist und denen möglichst geringe Löhne
natürlich.
Das ist schön, war es dann doch.
Ja, ja, natürlich. Da gibt es die unterschiedlichen Settings. Jetzt weiß ich nicht, da waren vorher zu diesem Arbeitgeber, Arbeitnehmer? Nein, doch nicht. Na gut, diese Settings nur, um Ihnen zu demonstrieren, dass der Mensch kein Homo economicus ist und das, und das ist jetzt sozusagen das Um und Auf dieser Geschichte, weil Sie haben dieses irrationale Verhalten in diesen Settings auf Schritt und Tritt. Das sind keine statistischen Ausreißer. Das ist ganz wichtig. Nicht? Ich habe ja vorher gesagt, in der neoklassischen Wirtschaftstheorie hat man immer angenommen, dass es natürlich einige Ausreißer gibt, dass sich die aber gegenseitig auswiegen. Die einen reißen nach oben und die anderen reißen nach unten aus und zusammengenommen gibt es einen schönen Durchschnitt, der als solcher immer wieder gleichsam das Verhalten eines Homo economicus widerspiegelt. Beim Ultimatum-Spiel gibt es keine diesbezüglichen Ausreißer, die verhalten sich alle und immer irrational. Und bei diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Spiel eben offensichtlich auch. Ne? Und das macht jetzt eigentlich erst in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, die Wirtschaftstheorie darauf aufmerksam, dass in manchen Zusammenhängen systematisch mit irrationalen Verhalten zu rechnen ist. Ne? Also ich weiß nicht, wenn Sie berühmte Studien diesbezüglich, ein ganz berühmtes Buch, dessen Titel man allerdings jetzt nicht einfällt, aber Tversky und Kahnemann, ich weiß nicht, ob die beiden Forscher, Amon Tversky und, wie heißt der Kahnemann, ist Ihnen nicht bekannt, gut, dann bleibt es auch so, aber wenn Sie diesbezüglich mal recherchieren wollen, das sind sehr bekannte Namen diesbezüglich, aber auch George Akerlof, Nobelpreisträger, auch Stiglitz, Joseph Stiglitz und solche Leute sind sehr in diesem Umfeld tätig und revolutionieren oder reformieren, müsste man sagen, die Wirtschaftstheorie aktuell gerade weg vom Homo economicus hin zu einem Wesen, das irrationales Verhalten zeigt, wie immer das dann abstrakt gefasst werden soll. Ja? Okay. Akerlof oder wie auch immer der sich schreibt, George. Ich glaube, so schreibt sie der. Tversky und Kahnemann Stiglitz kann man, ist bekannt, glaube ich, schreibt jede Woche im Standard, ne? Die Eleonore Ostrom, Wirtschaftsnobelpreisträgerin in diesem Jahr. Eine, die in dem Umfeld sehr zugegen ist. Das vorher geschilderte Bestrafung, altruistische Bestrafung, also dieses Beispiel, dieses Experiment wurde hier im Jahr 1993 an der TU durchgeführt, und zwar von Ernst Fehr und Simon Gächter. Die habe ich ja schon erwähnt, die beiden. Also Fehr sitzt in Zürich und der Gächter, glaube ich, irgendwo in London. Und ja, also die Vorzeige-Spieltheoretiker aus Österreich sind aktuell. Gut, na gut, kommen wir ein bisschen sind wir schon wieder fast zu spät dran, aber wir müssen das Thema doch, ein bisschen formalere Aspekte dieser ganzen Geschichte, die sehr wichtig sind. Erinnern Sie sich, aber ich hoffe, Sie erinnern sich an dieses das ursprüngliche Gemeinwohlspiel ohne Bestrafung, von dem ich eben gesagt habe, dass es sowas wie ein lokales Minimum gibt im Verhalten und demgegenüber ein globales Minimum. Das heißt, eine optimale Lösung und eine suboptimale Lösung. Die suboptimale Lösung liegt hier beim Nicht-Investieren. Wenn alle nicht investieren, dann hat niemand mehr als das, was er ursprünglich bekommen hat. Also vermehrt sich das Geld nicht. Und die optimale Lösung wäre natürlich in dem Sinn, wenn alle alles investieren, weil nur dann gleichsam sichergestellt ist, dass auch weiterhin keine Vorbildwirkung dafür sorgt, dass die anderen jeweils vom Investieren Abstand nehmen. Also nur dann, wenn alle ihre 10 Euro wirklich investieren, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Sache stabil bleibt. Oder beziehungsweise im statistischen Mittelmaß, wenn zumindest alle relativ viel investieren. Es geht dann bei größeren Settings nicht unbedingt um die Gesamtsumme, also muss nicht alles investiert werden, aber es sollte zumindest deutlich über dem Durchschnitt investiert werden. Damit sozusagen die Kugel, wenn hier eine Kugel rollen würde, in diesem Bereich zu liegen kommt. Dazwischen ist eben dieser Berg, der so schwer zu erklimmen ist. Wenn Sie es vor Augen haben, wo wäre die stabile Situation? Also diejenige, die unangenehm stabil ist, natürlich beim lokalen Minimum. Nicht? Also die Kugel. Das wäre das lokale Minimum. Lokal in dem Sinne, dass die Lösung eigentlich suboptimal ist im Hinblick auf das, was möglich wäre. Ja? Und global im Hinblick auf optimale Lösung, bei der eben alle ihre Investitionssumme ständig verdoppeln können. Ja? Also hier lokales Minimum, hier und dort drüben globales Minimum. Müssen wir aufpassen, wenn den Kollegen da nicht niedertrampelt. Und die unangenehme, beharrliche, erstaunlich stabile Situation ist diese hier. Ja? Das ist sozusagen das Problem dieses Dilemmas. Dass, wenn die Kugel dorthin rollt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass sie wieder wegkommt, wenn nicht Bestrafung oder sonst was ins Spiel kommt. Ja? Und das Interessante, es wurde jetzt, Spieltheorie, kennen Sie, eine Reihe von Begrifflichkeiten geprägt, die zur Bezeichnung solcher sogenannten Gleichgewichte verwendet werden. Ja? Und um es gleich vorwegzunehmen, diese Situation hier wird, wie genannt, weiß es jemand zufällig? Ein Nash-Gleichgewicht. John F. Nash war ein Mathematiker, wenn jemand von Ihnen vielleicht den Film A Beautiful Mind gesehen hat, dort geht es um diesen John F. Nash, der bereits in seiner Dissertation dieses Nash-Equilibrium markiert hat, beschrieben hat, festgestellt hat. Gleich vorweg, ein Nash-Equilibrium ist ein Gleichgewicht, in dem niemand seine Situation verbessern kann, solange nicht in dem niemand etwas von der Veränderung seines Verhaltens hätte, solange niemand anderer sein Verhalten verändert. Das heißt, in dieser Situation können Sie sehr wohl zu investieren beginnen, wie die Kollegin das vorgeschlagen hat. Sie würde sehr wohl investieren, aber Sie haben nichts davon, solange auch die anderen nicht zu investieren beginnen. Und das macht das Beharrliche an dieser Sache aus, das macht das unangenehme Träge einer solchen Situation aus. Es ist wie festgemauert. Solange niemand anderer sein Verhalten ändert, haben auch Sie nichts von der Änderung Ihres Verhaltens. Solche Nash-Gleichgewichte sind in komplexeren sozialen Situationen sehr oft zu finden. Ein sehr berühmtes und sehr simples Nash-Gleichgewicht stellt die Straßenverkehrsordnung bereit. Es dürfte klar sein, solange auch die anderen sich nicht dafür entscheiden, auf der anderen Straßenseite zu fahren, haben sie überhaupt nichts davon, wenn sie plötzlich der Meinung sind, sie sollten die Straßenseite ändern, auf der sie mit dem Auto unterwegs sind. Das heißt, wenn Sie einseitig Ihr Verhalten ändern und plötzlich links fahren wollen, alle anderen verändern Ihr Verhalten allerdings nicht, dann sind Sie der Deschek. Ja? Beziehungsweise Sie und derjenige, den Sie als erster erwischen, wenn auf Ihrer Seite entgegenkommt. Ja? Das sind sehr beharrliche Situationen, die genau deswegen nicht in Bewegung geraten, weil sie eben von allen anderen auch abhängen. Ja? Also da können Sie so gute Argumente, wie Sie wollen, haben, um auf der anderen Straßenseite zu fahren. Solange die anderen nicht mitspielen, tut sich nichts und Sie haben nichts vom Verhalten Ihrer. Ja? Also wenn Sie diesbezüglich dann, weiß nicht, angenommen, die Wiener wären wirklich so fatale Schwarzfahrer und sozusagen Verkehrsbetriebe liegen schon da nieder, weil alle nur schwarz fahren, ne? Und Sie sind der Einzige, der Vorbildwirkung zeigen, also der so ein Vorbild abgeben will und fahren regelmäßig nicht schwarz, ne, dann sind Sie der Deschek, solange die anderen, also die Situation der U-Bahn wird sich, oder der Straße, der Verkehrsbetriebe wird sich dadurch nicht bessern, weil Sie alleine ein Ticket kaufen. Ne. Erst wenn alle ein Ticket kaufen, könnte dann, ich weiß nicht, wieder regelmäßig der Schmutz beseitigt werden von den, und was immer man sich vorstellen kann. Nicht? Und die Straßenbahnen beheizt werden und ähnliches mehr. Also sowas sind relativ beharrliche, fatale Situationen. Und das geht sich noch aus, dass ich Ihnen ein sehr nettes Beispiel diesbezüglich vorführe, wo ich mir dann die Payoffs anschauen muss. Ein Beispiel, das mir sehr gut gefällt und das auch in realen Settings dann getestet wurde. Es geht um ein großes Schwein und ein großes, behäbiges, dickes Schwein und ein kleines Ferkel, die zusammen in einen Stall gesperrt sind. Und dieser Stall hat auf der einen Seite, also was stellt man sich so rechteckige
Angelegenheit vor, auf der einen Seite einen Futtertrog und auf der anderen Seite einen Hebel, der bedient werden muss, damit hier Futter in den Futtertrog rieselt. Und da sind zwei Schweine drinnen und ich mache das jetzt, das ist natürlich ein unmenschlicher Stall, wollte ich gerade sagen, ein unschweinischer Stall, also einer, wo die Schweine nicht artgerecht gehalten werden. Also die haben wirklich sozusagen, das große Schwein hat wirklich diese Dimension und das kleine Schwein hat dann vielleicht so eine Dimension. Ne? Das Problem für das kleine Schwein ist, dass wenn das große Schwein sich beim Futtertrog wichtig macht, das kleine Schwein keine Chance hat, an das Futter zu kommen. Ne? Das heißt, wenn das kleine Schwein den Hebel drückt, muss es irgendwie dann darüber laufen, um Futter zu bekommen und kommt aber nicht an den Futtertrog. Das heißt, sie hat nichts. Das kleine Schwein hat nichts vom Hebel bewegen. Ne? Okay, warte. Jetzt schauen wir uns da gleich die Settings an. Ich will Ihnen das gleich in spieltheoretischer Hinsicht. Spieltheoretische Situationen werden gerne in sogenannten Payoff-Tabellen notiert. Wir haben sowas beim Gefangenen-Dilemma schon kurz mal angesprochen. Da wird einfach gegeneinander gestellt, was getan werden kann in dieser Situation. Also die Handlungsoptionen werden markiert und die entsprechenden Gewinne bzw. Verluste werden in diese Tabelle eingetragen. Und diese Tabelle schaut jetzt, entschuldige, ich muss da kurz über Sie hinweg, schaut jetzt für dieses Problem so aus, dass Sie hier das dicke Schwein haben, also ich sage mal DS, das dicke große Schwein und hier das kleine Ferkel. Und beide können den Hebel drücken oder ihn nicht drücken. Also das heißt, das kleine Schwein tut nichts, TN, für nicht den Hebel drücken und Hebel drücken, also HD und hier auch HD und tut nichts, um das abzukürzen. Ja. Wenn beide nichts tun, dürfte es klar sein, dann kriegen beide 0, dann gibt es kein Futter. Ne? Dann ist der erste Outcome, also der erste Payoff steht für diese Spalte, also für diesen Player, für diesen Spieler, und der zweite steht für diesen Spieler, also in dem Fall dickes Schwein, kleines Ferkel. Ne? Wo war die Situation, die ich vorher angesprochen habe? Das kleine Ferkel drückt den Hebel, das dicke Schwein tut nichts und lässt dadurch, dass es schon bereitsteht beim Futtertrog, also es unternimmt keine Aktion, das kleine Ferkel nicht an den Futtertrog heran. Das heißt, das kleine Ferkel hat einen Aufwand, es muss den Hebel drücken und das große Schwein bekommt alles. Also das kleine Ferkel hat nur Kosten und das große Schwein bekommt alles. An Futter, was vorhanden ist. In dem Fall, das ist der beste, lassen wir das kurz weg, das ist der bestmögliche. Das kleine Ferkel drückt den Hebel, das große Schwein drückt ebenfalls den Hebel und das kleine Schwein ist aber ein bisschen schneller als das große Schwein beim Futterdruck und kann zumindest, bis das große Schwein da ist, ein bisschen was vom Futter naschen. Also es bekommt was und dann kommt allerdings das große Schwein und drückt es weg. Ja? Kleine Ferkel hat ein bisschen was und das große kommt wieder besser weg, kriegt den großen Rest, ja? Verbrennt. Und die interessantere Situation ist natürlich diejenige, das kleine Ferkel tut nichts, steht beim Futtertrog und das große Schwein drückt den Hebel. Das kleine Schwein braucht nichts zu bezahlen, hat keinen Aufwand, bekommt relativ viel Futter. Das große Schwein verdrängt dann das kleine Schwein, aber kriegt nur mehr gleichsam, was übrig ist an dieser Situation. Ja? Ja. Plätzen gibt es natürlich keinen. Ja. Gut. Gemeinwohllösung. Gemeinwohl ist der optimale Outcome für die Gesellschaft, in dem Fall für die beiden Spieler, zusammengerechnet. Ja, dürfte klar sein, zwei Gemeinwohllösungen, gleich große Gewinne für beide, 5 und 1 und 1 und 5. Ja, bei dieser Situation wäre gleichsam das Gemeinwohl dieser kleinen Sozietät, also dieser beiden Spieler, optimiert. Ja,
Das wäre die Gemeinwohllösung. Das Nash-Gleichgewicht. Und das ist interessanterweise auch dasjenige Verhalten, auf das die Situation hinausläuft, wenn sie wiederholt wird. Denken Sie nochmal an das Gemeinwohlspiel. Die Kugel rollt mit der Wiederholung des Spiels allmählich in dieses lokale Minimum. Hier ist es nicht unbedingt ein suboptimaler Ausgang, für beide Spieler nicht, weil er mit dem Gemeinwohl übereinstimmt. Das ist eine Sondersituation, da gibt es zwei Gemeinwohlsituationen und mit einer dieser Gemeinwohlsituationen stimmt eben auch dieses Nash-Gleichgewicht überein, das heißt, dasjenige Verhalten, das sich bei Wiederholung des Spiels auspendeln wird, indem keiner der Spieler etwas davon hat, einseitig sein Verhalten zu ändern. Wann wäre das der Fall? Nein. Ich meine, wenn hier einer sein Verhalten ändert, ist deutlich mehr sofort im Spiel. Ne? Und ich habe gesagt, das wurde tatsächlich mit Tieren durchprobiert, in verschiedensten Experimenten immer wieder wiederholt. Und es läuft tatsächlich mit der Zeit darauf hinaus, nämlich auf die Situation, dass das kleine Ferkel nichts tut und das große den Hebel drückt. Das ist ein anderer Begriff dafür, ist evolutionär stabiles Gleichgewicht. Evolutionary Stable Equilibrium wird es auch genannt. ESS abgekürzt, das in der Biologie immer wieder finden und das interessanterweise tatsächlich im Tierreich in vielen Zusammenhängen festgestellt wurde. Also wenn man die beiden Schweinteln miteinander in dieser Art und Weise konfrontiert, kommen sie nach unzähligen Fehlversuchen irgendwann mal zu diesem Setting und kommen drauf, hallo, wenn genau das passiert, ist eigentlich für beide mehr oder weniger die optimale Lösung gefunden. Es entwickelt sich gleichsam in diese Richtung. Wir haben schon mal von Attraktoren gesprochen. Das Zusammenwirken dieser beiden Schweine hat so etwas wie einen Attraktor, nämlich dieses Nash-Equilibrium oder mit einem anderen Wort versehen, das evolutionär stabile Gleichgewicht. Die Tiere tun mit der Zeit genau das und verinnerlichen das auch, sind es dann mitunter gewohnt. Man könnte natürlich darüber spekulieren, was passiert, wenn das dicke Schwein immer wieder hin und her laufen muss und damit athletisch wird und vielleicht abnimmt und das kleine Ferkel, weil es nichts tut, mit der Zeit dick wird. Nicht? Also man könnte auch das noch in das Spiel mit einrechnen, dann würde vielleicht so eine Fluktuation zustande kommen. Nicht? Aber im Prinzip, wenn das nicht mitgedacht wird, dann geht es dabei um ein evolutionär stabiles Gleichgewicht. Oder ein Nash-Equilibrium. Ja, wenn wir das nächste Mal wieder die Computer oder den Beamer zur Verfügung haben, dann zeige ich Ihnen ein anderes Spielchen, das auch ein evolutionär stabiles Gleichgewicht ausbildet, das in der Literatur auch recht oft besprochen wurde, dass das Verhalten von aggressiven und weniger aggressiven Interakteuren zum Thema hat, wobei es durchaus auch um Menschen gehen kann, aber die beiden Verhaltensweisen werden als das eines Falken und dann das einer Taube bezeichnet. Das heißt, es gibt aggressive Player, die gleichsam auf den anderen immer hinhacken. Wenn es allerdings beim Gegenüber einen ebenso aggressiven Player erwischt, dann hackt der zurück und beide tragen Verletzungen davon. Ja. Wenn es sich um nicht aggressive Player handelt, dann verschwinden die, werden aber nicht verletzt, sondern meiden einfach die Konfrontation. Ja. Und man kann auch das mit verschiedenen Payoff-Punkten belegen und es zeigt sich, dass interessanterweise ein relativ stabiles Gleichgewicht von solchen aggressiven und weniger aggressiven Playern in einer Gesellschaft sich ausbildet, wenn nur die zwei in Betracht gezogen werden natürlich, das auch Bestand hat. Also es geht, soviel ich mich jetzt erinnere, aber wir werden das am Computer dann durchprobieren, um ein Verhältnis bei einem bestimmten Payoff-Wert von 5 zu 7. Und zwar 5 Größenordnungen Tauben und 7 Größenordnungen Falken. Das heißt, wenn sonst nichts im Spiel ist, das ist immer der ganz wichtige Punkt bei dieser Sache, ne, weil es natürlich sehr viele Parameter geben kann, die da hineinspielen, aber wenn sonst nichts im Spiel ist, dann neigen solche Gesellschaften dazu, einen größeren Teil Aggressoren zu etablieren und demgegenüber einen kleineren Teil von, naja, wie soll man es nennen, Weichlingen, ne? Also Leuten oder Akteuren, die Taubenverhalten zeigen, zu etablieren. Was ja durchaus vielleicht auch im Hinblick auf menschliche Gesellschaften, was nicht sowas wie Interpretationen zulässt, was allerdings, und das möchte ich betonen, deswegen habe ich es vorher auch gesagt, natürlich nur gilt unter dieser berühmten Ceteris Paribus-Klausel, die in dieser Spieltheorie oder in der Wirtschaftstheorie immer eine große Rolle spielt. Ceteris Paribus heißt, wenn sonst alles andere unverändert bleibt. Also wenn sonst keine weiteren Faktoren im Spiel sind. Ja? Und damit ist es natürlich eine hochabstrakte Situation, das dürfte klar sein. Ja? Es geht nur darum, darauf hinzuweisen, und wir werden das auch noch mit dem Gefangenendilemma wiederholt sehen, dass weder das Taubenverhalten für sich als solches bestehen kann, noch das Falkenverhalten für sich als solches bestehen kann, sondern dass nur ein Verhältnis, ein bestimmtes zueinander als solches stabiles Setting in der Gesellschaft ausbildet. Und wir werden das sehen, wenn man das über die Zeit moduliert, wir werden sehen, Sie können von jedem beliebigen Anfangspunkt, also von 99% Falken und 1% Taube und umgekehrt von 99% Taube zu 1% Falke, alle Anfangswerte durchprobieren und das System pendelt sich gleichsam wie von selbst auf dieses optimale Verhalten ein. Optimal unter Anführungszeichen, nicht? Weil man natürlich in Frage stellen kann, ob 7/12 Tauben wirklich so ideal, 7/12 Falken in einer Gesellschaft wirklich so ideal sind. Nicht? Aber es gibt eben solche Settings, das haben wir jetzt in der vorhergehenden Stunde auch kurz angesprochen, die gewisse Stabilitäten hervorbringen, die nicht in jeder Hinsicht optimal sind. Sehr berühmte Verteilung diesbezüglich ist die sogenannte Pareto-Verteilung, die auch 80-20-Verteilung genannt wird, die in der Sozialtheorie oder in der Sozialphilosophie eine große Rolle spielt, die damit zu tun hat, dass wenn sonst keine weiteren Faktoren betrachtet werden, Wohlstandsverteilungen in der Welt in der Regel darauf hinauslaufen, dass 20% einer Gesellschaft 80% des Wohlstands besitzen und 80% also die restlichen 80% der Gesellschaft nur 20% des Wohlstands besitzen. Also eine sozialphilosophisch betrachtet höchst unfaire Situation, dürfte klar sein. Im Hinblick auf das Gemeinwohl eine suboptimale Situation, also eine extreme Ungleichverteilung. Und wir haben vorher in der vorigen Stunde angesprochen, dass von diesem Wilfredo Pareto, von dem die Aufmerksamkeit für diese Ungleichverteilung stammt, dann tatsächlich auch den Banken vorgeschlagen wurde, ihre Aktivitäten oder ihre Geschäftsgebarung hauptsächlich auf die 20% der Wohlhabenden zu richten und die anderen 80% zu ignorieren. Ganz einfach, weil mit denen sowieso kein Staat zu machen ist. Ne? Also die Banken, und das war im 19. Jahrhundert tatsächlich auch so, die frühen Banken haben sich wirklich auf die Reichen konzentriert. Und die Armen haben gar nicht rein können. Ne? Also selbst wenn die irgendwelche Finanzgeschäfte machen wollten, haben sie keinen Zugang gehabt zu diesen Banken, weil die eben in ihrer Geschäftsgebarung nur für die 20% der Reichen spezialisiert waren. Ne? Und damit ist natürlich ein Feedback im Spiel, weil wenn die Reichen Möglichkeiten haben, ihren Reichtum auch weiterhin zu vermehren und die Armen keine Möglichkeiten haben oder von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen sind, ne, dann teilt sich die, sozusagen das, dann verlagert sich das Ungleichgewicht noch mehr in eine entsprechende Differenz dieser beiden Gesellschaftsteile. Ne. Das heißt, sie haben bei gewissen Systemen mitunter eine natürliche Tendenz, sich ungleich zu verteilen, suboptimale Lösungen hervorzubringen, auch bei diesen spieltheoretischen Settings immer wieder. Bitte. Na, das hat der Pareto schon vor der Zeit des Sozialismus festgestellt und primär für Italien zunächst einmal festgestellt. Ne? Aber das sind. Naja, sie haben eben kommunistische Systeme, die erst einmal ein spezielles Bankensystem haben, Volksbanken, die ganz explizit eben für diese berühmte Sperrbank, nicht, also die so wirklich eine Volksbank im wahrsten Sinn des Wortes darstellt. Ne? Und sie haben natürlich gerade aufgrund des Sozialismus dann entsprechende Gegensteuermaßnahmen, die da grundlegend greifen, ne? Der Umverteilung und ähnliches mehr. Also das, wie gesagt, diese Ungleichverteilung von 80-20 kommt natürlich nur zustande, wenn da nicht gegengesteuert wird. Wenn Sie Steuern einführen und wenn Sie entsprechende politische Maßnahmen setzen, dass die Sache besser verteilt wird, ne, dann ist natürlich sofort eine andere Situation gegeben. Das gilt nur, ceteris paribus, wenn nicht irgendwelche anderen Faktoren ins Spiel kommen. Ne. Also es ist in dem Sinne auch eine sehr idealtypische Situation, aber eine, die doch darauf hinweist, dass eben die Dinge, wenn sie sich selbst überlassen bleiben, nicht unbedingt, auch das ist jetzt der klassische wirtschaftstheoretische Diskussionslinie, nicht? Sie wissen, dass auf der einen Seite die Vertreter des Liberalismus, haben wir das letzte Mal ja eher angesprochen, auf der einen Seite die Vertreter eben des freien Marktes dafür plädieren, ja, keine Eingriffe vorzunehmen, die Dinge sich selbst zu überlassen, im Sinne von Adam Smith, nur dann würde sich gleichsam von einer unsichtbaren Hand gesteuert, eine optimale Situation einstellen, wenn die Dinge sich selbst überlassen bleiben. Auf der anderen Seite haben Sie die Vertreter des sozialistischen Lagers, die der Meinung sind, solche optimalen Lösungen gibt es per se nicht. Wir müssen eingreifen. Ja? Interventionismus. Ja? In der realen Welt haben Sie natürlich nie einen absoluten Liberalismus. Sie haben allerdings auch selbst, und das war ja das Fatale an der Korruptionswirtschaft in den sozialistischen Staaten, auch nie wirklich eine vollkommene geregelte Wirtschaft. Nicht? Also selbst beim Versuch zu regeln gibt es immer wieder, das ist wieder dieses Kontrollproblem, das wir schon angesprochen haben, gibt es immer wieder Freiräume oder Nischen, wo unbemerkt von den Kontrolloren dann doch irgendwelche Aktionen gesetzt werden können. Nicht? Also in der Realität gibt es beides nicht. Es gibt immer mehr oder weniger, ne, Mischformen, Kapitalismus, Sozialismus, wie auch immer. Aber wenn die Dinge unter einem sehr abstrakten, sagen wir mal voraussetzungslosen Setting ins Rollen gebracht werden, zeigen sie nicht unbedingt optimale Verteilungsordnungen oder bringen sie die nicht unbedingt hervor. Ne. Optimal und suboptimal ist natürlich, sagen wir mal, hängt davon ab, wer darauf hinschaut. Weil für die Banken, also wenn Sie das mal ein bisschen zynisch in den Vordergrund stellen, für die Banken war es natürlich optimal, sich nur um die 20% kümmern zu müssen. Weil die 80%, mit denen sie eh nichts am Hut gehabt haben, das hat nur Aufwand verursacht. Und auch heute, also ich bin sicher, Sie finden viele Bankiers, die der Meinung sind, dieser ganze Kleinkram, was so an, weiß nicht, Sparbuch der Oma oder so, das könnte man eigentlich weglassen, weil das bringt nichts. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von beobachterabhängigen Faktoren zu berücksichtigen, die da eine Rolle spielen.
Es müssen ja heute noch die Banken gezwungen werden, zum Beispiel Leute, die Sozialhilfe haben,
ganz richtig, Konto nicht? Zu geben. Ganz richtig. Ja? Das ist ganz schwer. Und um ein Schlusswort diesbezüglich noch nachzuliefern, nicht? Es dürfte auf der anderen Seite auch klar sein, dass wenn Sie dann gezielt unter Umständen Möglichkeiten oder Maßnahmen ergreifen, die jetzt den 80% Armen Möglichkeiten geben, selbst finanztechnisch in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden, ne? Dass unter Umständen damit seinerseits Feedback-Prozesse in die Wege geleitet werden können, die die Sache doch ins Rollen bringen. Diese sehr interessante Maßnahme der Mikrokredits und alternativen Anleihen und all das, was damit zu tun hat, zielt genau auf diese Möglichkeit. Ne? Also da ist sozusagen natürlich jetzt keine Punktgenauigkeit möglich. Man kann nicht sagen, wir unterstützen den einen indischen Kleinbauern und der wird jetzt ein Großunternehmer, sondern man streut diese Maßnahmen über das ganze 80%-Setting, ne? Und ein gewisser Prozentsatz davon wird unter Umständen eben damit dann prosperieren und wirtschaftlich tätig und insgesamt damit natürlich der Volkswirtschaft auch nützen. Also insofern sind diese Maßnahmen natürlich durchaus sinnvoll. Das dürfte klar sein. Na gut, werden wir noch besprechen. Für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit.